immer noch um Glauben heute Morgen. Wir lesen gerade eine Bibelstelle. Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Ja, genau. Und da steht also, bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also geht es ja um das Volk von den Hebräern, die das Wort von Gott gehört haben, aber das nicht mit Glauben verbunden haben und gemeckert haben und gejammert haben und haben und sind von einem immer wieder vom Regen in die Traufe, weil sie eigentlich nicht gemerkt haben, dass Gott eigentlich immer wieder für sie da ist und Wunder tut und haben ihre Herzen verhärtet, haben nichts daraus gelernt, haben ihm immer wieder misstraut, anstatt ihm zu vertrauen aufgrund dessen, was er alles für sie getan hat. Ist der Text für uns heute Morgen und mein Thema für heute Morgen ist, der Glaube ruht. Ja, jetzt denkst du, was jetzt? 2 Wochen vorher hat sie gepredigt, der Glaube hat Werke. Heute predigt sie, der Glaube ruht, was denn jetzt? Es widerspricht sich nicht. Ja, es widerspricht sich nicht. Wir haben gesagt, der Glaube hat Werke, aber es ist eine Facette, der Glaube hat immer Werke. Und wenn du so willst, ein Werk des Glaubens ist Ruhe. Ja, wir haben vor 2 Wochen darüber geredet, dass das hauptsächliche Werk des Glaubens ist, dass man das Richtige bekennt. Nicht, dass man rudert und macht und tut, sondern dass man die richtigen Worte spricht, dass man aus Glauben heraus Dinge ausspricht. Und heute wollen wir darüber reden, dass der Glaube ruht. Es heißt ja auch, eifrig sein, in die Ruhe einzugehen. Da kannst du ein Werk tun. Ja, das ist das Werk hier vom Glauben. Aber eben, es widerspricht sich nicht. Es ist nicht, muss ich jetzt was tun oder muss ich jetzt ruhen? Ja, das widerspricht sich gar nicht, weil du kannst im Tun ruhen. Ja, was bedeutet Sabbatruhe? Es heißt hier extra, es bleibt noch eine Sabbatruhe im Volk Gottes übrig. Und ich finde das wirklich eine ganz interessante Aussage, weil was bedeutet denn das im Neuen Testament? Ja? Ach, da bin ich fein raus. Ich halte einen Tag in der Woche und dann kann ich das abhaken. Da habe ich meine Sabbatruhe eingehalten. Denkt ihr, dass es reicht? Nee, das reicht nicht, ne? Weil ein Tag in der Woche, wenn du von Montag bis Samstag stresst, und nur am Sonntag frei machst, dann bist du nicht in der Ruhe des Glaubens. Ja, und es heißt ja im Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, und zwar wie Gott von seinen eigenen. Also die Aussage ist die, dass wir ruhen oder zur Ruhe kommen sollen, so wie Gott von seinen Werken ruht. Also wie ruht denn Gott? Was hat Gott getan? Dazu lesen wir im 1. Mose 2, und zwar Vers 1 bis 3. Und da heißt, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also das ist die Art, wie Gott ruht. Gott hat alles gemacht und am 7. Tag hat er geruht. Also er hat die Schöpfung vollendet. Wenn du die Schöpfungsgeschichte liest, dann hat Gott in Etappen die Erde gemacht oder wiederhergestellt. Da Das ist ein anderes Thema, aber jedenfalls ist die Reihenfolge so, dass zuerst das Licht kommt, ja, und dann der Himmel und dann das Land und dann die Pflanzen und dann Sonne, Mond und Sterne, dann die Fische und am sechsten Tag schafft Gott die Tiere. Ja, am Morgen wahrscheinlich, weil am Ende des sechsten Tages hat Gott den Menschen gemacht. Also das heißt, der Mensch ist gemacht worden, als schon alles fertig war. Als Krone der Schöpfung. Ja, Gott konnte jetzt ruhen, nachdem der Mensch da war. Weil Adam und Eva sind hineingesetzt worden, hineingeschaffen worden in eine perfekte Schöpfung. Also sprich, die hatten alles, was sie gebraucht haben. Ja, die mussten jetzt nicht rudern und so, was esse ich heute und was esse ich morgen. Es war alles perfekt und es war alles da. Und Gott hat, kannst du schon mal drüber nachgedacht, dass Gott damals vor circa 7000 und ein paar zerquetschte Jahre schon die Erde gemacht hat und dass er sie so vollkommen gemacht hat, dass immer noch alles da ist. Der Gedanke fasziniert mich. Hast du schon mal drüber nachgedacht, es könnte auf einmal keinen Sauerstoff mehr haben oder so, keine Luft mehr haben, es ist alles da. Man hat Wissenschaftler oder Leute, die Statistiken machen, sagen, die ganze Erde könnte jeder einzelne Mensch richtig gut ernährt werden. Dass Leute hungern, das ist von Menschen gemacht, weil es ungerecht aufgeteilt ist. Aber es ist genug Nahrung da, um jeden Menschen auf der Erde, sind jetzt glaube ich 7 Milliarden oder so, es müsste niemand hungern, weil Gott so perfekt gemacht hat. Du musst dir vorstellen, über all diese, über Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende hinweg, ist alles immer noch im vollkommenen, also Gott hat wirklich ein vollkommenes Werk gemacht. Es hat immer noch Rohstoffe. Es wird auch Rohstoffe haben, auch wenn die Grünen irgendwie die Panik kriegen. Ich vertraue echt auf Gott. Es hat auch schon früher mal schlechte Zeiten gegeben und so. Und sicher ist der Mensch auch verpflichtet, auf die Erde zu achten. Aber Gott hat die Erde so gemacht, dass es bis zum Ende an nichts mangelt. Und jetzt kann er ruhen. Ja, aber er hat auch geruht, als dann im Paradies, in Eden, der Adam und die Eva, als sie gesündigt haben. Oder liest du in seinem Wort, da sündigen die zwei und dann muss Gott im Himmel eine Konferenz machen. Jetzt haben die gesündigt, das war überhaupt nicht so gedacht. Es war ja gedacht, dass sie vom Baum des Lebens essen und dass sie ja für ewig leben und auf ewig im Paradies leben und wir auf ewig Gemeinschaft. Aber was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? So reagieren wir, wenn irgendwas ist. Aber Gott nicht. Ja, Gott hat geruht. Du liestest nichts anders. Also seit mehr als 7000, er hat schon immer geruht, aber von diesen Werken, er ruht seitdem. Er kriegt keine Panik. Warum? Weil er so die Erde vollkommen gemacht hat, dass er schon vorgesorgt hat. Erstens hat er einen Plan gehabt, dass er seinen Sohn auf diese Erde bringen will. Und dann hat er auch einen perfekten Plan gehabt, weil durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Und die Krankheit. Ja, was machst denn du? Adam, jetzt stirbt dir die Kuh weg, wo Gott erschaffen hat. Ja, jetzt müssen wir zu Gott reden. Na Gott, wir brauchen wieder eine Kuh, wir brauchen wieder eine Kuh. Du findest es vielleicht lächerlich heute Morgen, aber ich bringe meinen Punkt schon noch. Was hat sie jetzt? Weißt du was? Gott hat die Schöpfung so perfekt gemacht, dass alles Samen hat. Dass jedes sich nach seiner Art vermehrt. Und er musste auch da keine Konferenz im Himmel machen, als die Kuh gestorben ist, sondern er wusste, es vermehrt sich alles von selbst. Eine perfekte, vollkommene Schöpfung. Und deswegen kann Gott ruhen. Er hat schon vor der Not für alles gesorgt. Er hat nie die Krise gekriegt. Und wenn du die Heilsgeschichte liest, oder auch wenn du Altes Testament liest, also Leute, also ich finde jetzt nicht wegen dem Essen oder so, aber manchmal, da kriegst du Schweißperlen, weil du denkst, ja, was ist jetzt mit dem Heilsplan? Ja, da hat der Mose eine Berufung, da werden alle Kinder umgebracht. Das war der seidene Faden. Und immer wieder war diese Halslinie, aus der Jesus entstanden ist, schließlich endlich, war wirklich gefährdet. Und da waren Leute dabei wie Rahab, die eine Hure eigentlich war, aber die sich für Gott entschieden hat und über sie ist die Halslinie weitergegangen. Also, aber immer hat Gott geruht. Puh, also ich wäre mehr als einmal da irgendwie auf die Barrikaden gerufen. Was machen die? Jetzt habe ich doch das perfekt geplant. Was machen die mit meinem Erlösungsplan? Und dann kommt Jesus und er sollte auch umgebracht werden, schon bevor er irgendwie groß werden kann. Hast du mal drüber nachgedacht? Es ist halt immer, wenn wichtige Menschen gestorben waren, dann hat der Feind dafür gesorgt, dass er die ausrottet. Und Gott hat immer dafür gesorgt, dass es eben nicht so passiert ist, weil er hatte einen Plan und er hat da drin geruht. Halleluja! Haben wir hier ein gutes Beispiel, mein lieber Scholle, da habe ich noch einen ziemlich weiten Weg vor mir. Wie schnell geraten wir außer Kontrolle, wenn Sachen nicht uns so reinlaufen. Wenn Moll gespielt wird in unserem Leben. Ja, das war echt gut, der Eindruck. Aber weißt du was, es steht hier im Hebräer, wir sollen so ruhen wie Gott. Wieso können wir auch so ruhen? Weil Jesus am Kreuz, das ist der zweite Punkt von der Weltgeschichte, wo wieder alles vollkommen gemacht worden ist und für alles vollkommen vorgesorgt wurde. Jesus hat ein vollkommenes Werk am Kreuz getan. Und das ist, wo wir drin ruhen können. Du musst dich nicht aufregen, ob Gott dir vergibt oder so. Er hat es schon vor 2000 Jahren getan. Du musst dich nicht drum sorgen, ob er jetzt wirklich will, dass dir gut geht oder ob er jetzt wirklich will, dass du geheilt bist. Er hat es schon vor 2000 Jahren getan. Und da ist der Denkfehler bei vielen Menschen, dass wir immer noch denken, wir müssen uns irgendwas eben erarbeiten, falsche Werke tun. Gott rumkriegen, ihn überreden, dass er jetzt was Gutes tut. Da drin liegt der Fehler, weil er hat es schon längst getan. Jesus hat ein perfektes Werk am Kreuz getan und die Verheißung für Versorgung und für ein gutes Leben, das heißt nicht, dass immer alles glatt geht, aber es ist uns schon verheißen. Die Tatsache ist einfach, dass wir uns die Dinge, die uns gehören, holen müssen. Dort ist das Problem. Nicht Gott überreden, ob er jetzt das will oder ob er jetzt das nicht will, sondern ruhen in dem Glauben, dass Jesus alles schon für uns getan hat und dann sagen, das hol ich mir. Jetzt hat es mir der Feind weggestohlen, jetzt hol ich es mir. Stell dir vor, der Adam im Garten Eden, jetzt hat er Hunger, ja. Jetzt denkt er sich, ja, warum Gott mich jetzt nicht versorgt? Gott hat gesagt, da sind die ganzen Bäume, aber da musst du hingehen und musst dir das Ding pflücken. Ja, das fliegt nicht in deinen Mund rein. Und wenn das gepflückt ist, musst du es in deinen Mund reinschieben und dann musst du es essen. Verstehst du, das sind vielleicht alles Banane-Beispiele, aber ich möchte heute Morgen das so klar machen, dass es immer eine Möglichkeit gibt zu denken, ja, was ist jetzt? Jetzt passiert gar nichts. Jetzt habe ich diese Not und was ist jetzt? Und Gott sagt, hol's dir. Und da ist unser Lernprozess. Wie holen wir uns die Dinge? Aber ich glaube, je mehr wir davon überzeugt sind, dass Gott für uns ist und die Dinge schon getan hat, umso einfacher haben wir es auch mit dem Holen. Oder? Wenn du ja eh überzeugt bist. Wenn dein Kind, also als meine Judith noch kleiner war, ist von der Schule heimgekommen, hat ihren Schulranzen hingeschmissen, ist zum Kühlschrank, hat sich irgendwie eine Milch rausgeholt. Die stand ja auch nicht in der Tür, das Beispiel kennt ihr alle, aber es hilft immer noch zum Verständnis. Ist nicht in der Tür gestanden und sagt, oh bitte, ich habe so Durst, könnte ich bitte heute, also wenn es irgendwie möglich ist, eine Milch haben. Sie hat gewusst, hey, hier ist man für mich. Hier will man, dass mir gut geht und dass ich keinen Durst habe und dass ich es gut habe. Dieses Vertrauen war da. Aber ich frage dich heute mal, haben wir wirklich in der Krise Vertrauen, dass Gott für uns ist und das eigentlich schon alles erledigt hat und schon den perfekten Plan hat? Dort bist du gefragt, dieses Werk des Glaubens zu tun, nämlich eifrig in seine Ruhe eingehen. Es ist eben nicht die Frage, ob Gott dich heilen will. Er hat es schon längst getan. 1. Petrus 2, Vers 24. Das lese ich jetzt von da. Da ist er unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, ja Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen wir geheilt. Ja. Es heißt hier nicht, dass wir durch seine Striemen, wenn wir das und das machen, wenn wir uns richtig verhalten, wenn wir dies und dies machen, vielleicht, wenn Gott gut drauf ist, geheilt werden. Heißt hier nicht. Es heißt, in dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das ist am Kreuz passiert, Leute. Die wichtigen Dinge sind am Kreuz schon passiert. Wir müssen es uns holen. Der Rohstoff, der im Boden drin ist, Gold, Eisen, das ist alles da. Aber wie kriegst du es? Du musst es dir holen. Es muss gewonnen werden. Also wie ist es jetzt mit der Ruhe? Ich denke, es ist uns allen heute Morgen klar geworden, dass es nicht reicht, wenn wir den sogenannten Sabbat halten. Also ich will gleich von vornherein sagen, ich bin nicht ein Gegner von der Sonntagsruhe. Ich bin für Sonntagsruhe. Weil ich glaube, dass der Mensch geschaffen ist, so dass er einfach zwischendrin mal eine Pause braucht. Aber wenn das alles ist, was du machst, und wenn du es aus Gesetz machst, dann hast du ein Riesenproblem. Weil dann lebst du aus Werken und nicht in der Ruhe des Glaubens. Weil Gott will, dass du die ganze Woche in der Ruhe des Glaubens lebst, von Sonntag zu Sonntag. Und nicht sagst, ja, am Sonntag mache ich nichts. Und da gibt es ja so gesetzliche Dinge, da kommen wir nachher noch drauf vielleicht. Aber einfach alles, was du einfach aus Gesetzeswerken tust, das bringt sowieso nichts vor Gott. Es geht immer um Haltungen im Neuen Testament. Es geht immer ums Ganze im Neuen Testament. Verstehst du? Also da liest mal die Bergpredigt, das war die erste große Predigt, wo Jesus gehalten hat. Und da geht es andauernd drum. Ihr lehrt zum Beispiel, dass man nicht Ehe brechen soll. Ich sage dir, wenn du eine mit Begehren anschaust, dann hast du schon Ehebruch gemacht. Also da geht es immer um viel mehr als nur ums Tüpfle. Und Leute sagen, ja, wieso soll ich Zehnten zahlen im Neuen Testament, das steht nirgendwo. Und dann sage ich, ja, richtig, das steht nur im Alten Testament, steht, du sollst einen Zehnten zahlen, im Neuen Testament steht, alles gehört Gott. Ich sage immer, da bist du beim Zehnten fein raus. Und ich glaube einfach, der Zehnte ist immer noch eine gute Richtlinie, weil die meisten Leute nicht so stark sind im Glauben und in der Unterscheidung, dass sie über jeden Euro beten. Und dann wissen, was sie mit dem tun sollen. Du bist einfach auf der sicheren Seite. Wir wollen alles legalisieren. Ja, dann mache ich das und dann ist gut. Aber im Neuen Testament geht es um alles. Wir lesen im Kolosser 2, Vers 16 und 17. Es ist übrigens extrem ruhig heute Morgen. Empfinde ich so. Entweder seid ihr so schockiert oder es kreist in eurem Hirn. Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 2 und Vers 16 bis 17. Und da sagt der Paulus, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist es Christus. Also hier sind mehrere Dinge aufgeführt. Ja, fünf Sachen sind hier aufgeführt. und zwar Speise und Trank und Fest und Neumonde und Sabbat. Also Sabbat ist eins von diesen ganzen Dingen, wo du eigentlich völlig überzeugt wirst, wenn jemand sagt, ja, du musst irgendwas am Neumond machen, da würdest du sagen, hä, das ist doch Gesetz, also Neumond ist nicht ein Tag wie jeder andere. Aber dann heißt ja, und Sabbat, ja, aber den Sabbat musst du halten, ja, den musst du unbedingt halten. Die ganze Gemeinden spalten sich, weil Leute darauf versessen sind, dass man den Sabbat halten muss. Da siehst du schon, dass es nichts bewirkt war und dass es nicht neutestamentlich ist, weil im Vers 17 steht, es ist ein Schatten der zukünftigen Dinge. Alles, was im Alten Testament getan worden ist oder gesagt worden ist, das ist ein Schatten oder gehalten worden ist, ein Schatten, bis der Körper kommt. Also, weißt du, wenn ich hier stehen würde und hier wäre das Licht, da wäre von meinem Körper, ich bestehe da, und da hinten wäre der Schatten. Aber Jesus war im Himmel und der Schatten war auf der Erde. Aber wenn Jesus da ist, dann brauchen wir den Schatten nicht mehr. Also ist der Sabbat nicht ein Tag, den du eben, wie gesagt, gerne halten kannst, weil ich denke, dass du dann gesünder bist, wenn man immer nur durchrackert und rackert und rackert. Aber ich sag dir, was tun denn Leute, die Schicht schaffen und irgendwie 10 Tage durchschaffen müssen? Müssen die Buße tun, in Verdammnis geraten, weil sie nicht den Samstag halten können? Ha, wie weit ist manchmal mit uns her, du? Gott hat am 7. Tag geruht und er ruht immer noch, nicht jeden 7. Tag. Gott ruht nicht jeden 7. Tag, Gott ruht immer noch. Übrigens war der Sabbat sowieso der Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Das ist immer eh schon falsch, wenn wir am Sonntag frei halten. Und die erste Gemeinde, die Urgemeinde, hat angefangen, ihre Gottesdienste am ersten Tag der Woche zu halten. Ich glaube, die wollten einen ganz klaren Bruch machen mit dem Alten Testament. Jetzt ist Jesus auferstanden, jetzt feiern wir am Sonntag Gottesdienst. Wir haben hier schon Leute gehabt, die behauptet haben, wir müssten jetzt samstags Gottesdienste halten. Das ist Humbug. Jesus ist da und wir feiern nicht einen Tag. Wir gehen in die Ruhe des Glaubens ein. Weil Gott hat von seinem vollkommenen Werk geruht und er ruht immer noch. Und wir ruhen wegen dem vollkommenen Werk, was Jesus getan hat. Und das ist der Glaube, dass wir uns mit ihm identifizieren. Siehst du, wir müssen ja auch immer wissen, warum Gott Sachen gemacht hat. Zum Beispiel haben die Juden auch jedes 7. Jahr dann ein Sabbatjahr gehalten, wo sie nichts säen durften und nichts ernten durften, wo sie von dem leben mussten, was Gott im 6. Jahr wachsen hat lassen. Eigentlich mussten sie 2 Jahre durchhalten, weil im 8. Jahr haben sie ja erst wieder anfangen müssen zu säen und nicht gleich die Ernte gehabt. Warum hat das Gott gemacht? Ich glaube, damit sie gelernt haben, ihm zu vertrauen. Und es steht, dass sie im 6. Jahr so viele Ernte hatten, dass es bis zum 8. Jahr gedauert hat. Was sagt uns das für unser Leben? Dass wir doch Gott vertrauen, dass wenn er alles so perfekt gemacht hat, dass er auch unsere Durststrecken überwinden kann. Ja, dass nicht Himmel und Erde zusammenbricht, weil wir eine Durststrecke haben. Sondern Gott sorgt für uns, er sorgt für uns, dass wir durchhalten können. Und es geht um diese Beziehung, es geht wirklich um dieses Vertrauen zu Gott. Um das geht's. Und eben, es heißt eifrig sein. Das Problem ist ja, wenn wir hier stehen und sagen, ja, ich glaube, ja, dafür glaube ich, ja, dafür habe ich Glauben. Und dann kommt das erste Problem und dann sind wir, dann ist Holland in Not. Ne? Aber das Problem ist eben, dass dann du willst glauben, aber da gibt es diesen Kampf, ja, da kommen die Sorgen rein, da kommen die Ängste rein, je nachdem, was du für eine Person bist, da kommt diese Unruhe, diese Unsicherheit rein. Ich habe es euch ja neulich gesagt, ich habe auch gerade so mein Kämpfle, und am Anfang war ich furchtbar aufgeregt, wie soll das, ich sehe schon mein Konto, was weiß ich, wie weit im Minus, wie soll das gehen, und dann kommt das Finanzamt und will Geld und der will und der andere gibt nicht und das ist eigentlich so die normale Regung erstmal. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss irgendwas finden, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen, das geht so nicht, sonst habe ich nur noch schlaflose Nächte. Und du sagst vielleicht, ja, was hat denn die für ein Problem? Ah, das. Aber weißt du, immer ist das eigene Problem immer das Problem, nicht das vom anderen. Du kannst immer vom anderen sagen, das ist doch kein Problem. Nimm's doch mal locker. Aber wenn es dein eigenes Problem ist, dann wird es sich überhaupt nicht mehr locker. Und ich habe echt gedacht, Mann Hedwig, ich habe eigentlich schon länger nicht mehr sowas gehabt, wo ich so richtig durchhalten musste. Es ist eigentlich ziemlich lang alles immer ziemlich gut gegangen. Ich habe plötzlich gedacht, oh, wie weit ist eigentlich mit mir her? Wenn es wirklich zur Sache geht. Und habe wirklich darum gerungen, zur Ruhe zu kommen. Weil ich war wirklich versucht, auch im Fleisch, also hinrennen und so oft anrufen und sagen, hey, das ist mein Recht und ihr müsst jetzt und den noch einschalten und jenen noch einschalten und lauter Ideen, was einem dann alles so kommt, wie man sich wehren kann und das ist überhaupt ungerecht und bababa. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Immer wenn ich so im Fleisch wollte, dann habe ich so einen Unfrieden gehabt. Na, das kann es doch nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und habe wirklich drum gerungen. Und dann habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass Gott mir wirklich ein Wort gegeben hat, mit dem ich laufen kann. Und wenn es jetzt da irgendwas daherkommt, eine Sorge oder diese Unsicherheit, dann kann ich mich auf dieses Wort berufen und sagen, hey, das hast du zu mir gesagt, Herr. Und das glaube ich jetzt. Und da drin will ich ruhen. Aber ich muss sehr eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Weil das kommt, das ist ja nicht erledigt, wenn du es einmal weggeschickt hast. Oder? Sei doch mal ehrlich. Ja? Sondern eben das versucht, immer wieder zurückzukommen. Und dann ist es eben total wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist und wer wir sind und dass er es gut mit uns meint. Eben dieses darauf berufen, dass er auch für dieses Problem schon gesorgt hat. Er ist nicht im Himmel und sorgt sich, was jetzt wohl sein wird in meinem Leben. Auch dafür ist schon gesorgt. Und wenn es nicht so ausgeht, wie ich mir das einbilde, dann geht es anders aus. Aber er wird schon richten, wir haben ja früher immer gesagt, der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten. Ja? Ist doch ein guter Spruch. Ja? Eben, und du musst auch nicht, wenn du jetzt Problem hast, du musst auch nicht hingehen und sagen, oh Gott, ich brauche mehr Glauben. Du, in der Schrift steht, dass wir Senfkorn glauben, mehr brauchen wir gar nicht. Und Senfkorn ist so winzig. Und Glauben ist in dir, weil Jesus in dir ist. Also wir müssen nicht Gott bitten, oh, ich brauche mehr Glauben. Wir müssen einfach dafür gucken, dass unser Unglauben verschwindet. Du brauchst einfach weniger Unglauben. Und deswegen steht im Hebräer 4, ist es mir richtig aufgefallen, dass das wirklich genau danach steht es. Entschuldigung. Genau, es hat schon aufgeschlagen. Im Hebräer 4 und dann im Vers 12. Direkt hinter dem, also wo es heißt, lass uns nun eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Wenn du mit deiner Seele so durcheinander bist, weil die Not dich so überrennt, weil dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, dann ist das Wort Gottes ein Richter für die Gedanken und Gesinnung des Herzens. Dann ist es wichtig, dass du betest. So kannst du eifern, in die Ruhe einzugehen. Sag, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Ein spezielles, ein persönliches Wort. Nicht uns gezogen durch die Wüste oder so, sondern ein persönliches Wort, wo jetzt greift. Weißt du? Dann musst du dich nicht mehr drum kümmern, sondern das Wort ist dann der Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Da kommst du automatisch auf die richtige Bahn. Wenn du über dieses Wort nachdenkst, dieses Wort bekennst. Und so wirst du überwinden, weil es steht ja auch im Vers 11 am Ende, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also die Hebräer waren ungehorsam und sind wegen dem gefallen. Haben das verheißene Land nicht erreicht, die wo ausgezogen sind. Und wir wollen doch nicht Leute sein, die dieses verheißene Land nicht erreichen. Wir wollen unser verheißenes Land erreichen. Wir wollen nicht fallen. Wir wollen, den Weg mit Gott gehen und einen guten Weg gehen, auch wenn es rauf und runter geht. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Auch Tina hat es letzte Woche dieses tolle Bild gehabt mit den Bergen, wo es rauf und runter. Wir wollen einfach schnurstracks dem Ziel entgegen. Hier ist das Ziel, ich sehe schon. Ja, aber wenn man in den Bergen war, ich war früher oft in den Bergen, und dann will ich irgendwie so eine Hütte erreichen, ja, und dann bist du auf irgendeinem Hügel, ja, da drüben ist es, da drüben ist es. Da ist noch das Tal, wo ich erst wieder ganz runter muss, und dann muss ich drüben wieder ganz hoch. Ah. So geht es uns doch. Und dann, wir möchten so gerne im Auge haben und dass es alles ganz schnell geht. Aber die Tatsache ist, es geht rauf und runter. Und dadurch wachsen wir ja auch im Glauben. Und Gott will ja, dass es nicht nur für dich reicht, dein Glaube, sondern dass du irgendwann einen in unterhaken kannst und sagst, hey, da bin ich auch durchgegangen. Hak dich ein, wir laufen zusammen, das packen wir schon. Aber wenn wir selber immer am Rudern sind, dann können wir niemand unterhaken. Also ringe darum, dass Gott dir ein Wort gibt in deiner Situation, damit du in diese Ruhe eingehen kannst. Und zwar, siehst du, dann brauchst du keine schlaflosen Nächte wegen deinem Problem. Weil das ist diese wunderbare Ruhe, wo Gott schenken kann. Dieser Friede, der unabhängig ist von Situationen, der Gedanken übersteigt. Seht ihr auch im Philippus, dass dieser Friede, den Gott dir gibt, der ist größer als die Bedrängnis oder als die Gedanken, die kommen. Und das erreichst du, indem du wirklich dich aufs Wort konzentrierst, darauf konzentrierst, dass Gott ja schon alles getan hat. Dass du im vollkommenen Werk Jesu ruhst. Und es ist egal, in welchem Bereich. Mir ist auch so klar geworden, ja, wir ringen immer drum und wollen immer am liebsten beten, Herr, rette doch diese Person, rette doch diese Person. Die ist schon längst gerettet. Ist dir schon mal klar gewesen, dass Jesus am Kreuz für alle Sünden von allen Menschen zu aller Zeit bezahlt hat? Die Frage ist nur, nimmst du es an? Holst du es dir? Willst du in dem laufen? Weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Er hat allen das angeboten. So beten wir auch nicht, oh Herr, errette mein Kind, Herr, errette meinen Mann, sondern ich danke dir, Herr, dass du dieses Werk schon getan hast, und dann bet mal anders, dann lass dir von Gott Schriftstellen geben. Dann bete zum Beispiel das Epheser-Gebet und sage, ich bitte dich, Herr, um den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Öffne meinem Mann, meiner Tochter, meinem Sohn die Augen, dass sie die Augen des Herzens, dass sie dich erkennen können. Oder solche Sachen, was auch immer Gott dir für eine Schriftstelle gibt. Bete das und bete das Positive. Du musst Gott nicht von irgendwas überzeugen, was er schon längst getan hat. An Gott liegt's nicht. Aber wir fallen immer wieder drauf rein, dass wir Gott immer wieder neu für Dinge bitten. Auch wenn wir für Heilung gebetet haben, bete für Heilung und dann dank ihm und sprich das Wort aus über dir. Ja, wenn ich heute für meinen, keine Ahnung, Halsweh bete, dann bete ich heute spreche ich zu meinem Hals und so weiter. Und morgen, wenn ich immer nur Halsweh habe, sage ich, oh bitte Herr Jesus, ich brauche jetzt diese Heilung. Das ist eigentlich Unglaube. Weil er hat es eh schon getan. Und dann kannst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du mich gestern berührt hast. Ich habe gestern gebetet und ich proklamiere jetzt das, dass ich in deinen Wunden geheilt bin. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, dass ich schon geheilt worden bin. Und ich warte jetzt darauf, dass sich das manifestiert. Und das kann ich so lange machen, bis es wirklich dann da ist. Und das ist die Ruhe des Glaubens. Je mehr du das dann sagst und je mehr du das Wort zitierst, umso sicherer wirst du, dass Gott für dich ist und das macht. Ich habe wir erleben alle diese Situationen, oder? Auch zum Beispiel, du musst nicht nur Neues Testament zitieren, einfach die Stelle, wo dir zusagt, wo Gott dir wie als Rhema gibt. Na, wenn du für deine Kinder glaubst, Jesaja 54, alle meine Kinder sind vom Herrn gelehrt und groß ist der Friede meiner Kinder. Ich danke dir, Herr, das ist dein Wort und da bestehe ich drauf und mit dem laufe ich. Ja? Und wir sind fern von Bedrückung und Gefahr wird sich uns nicht nähern. Es wird keiner Waffe gelingen, die wieder uns geschmiedet ist. Ja, Herr, das ist dein Wort und egal wie die da außen toben und egal was die machen, es wird keiner Waffe gelingen, die wieder mich geschmiedet ist. Und so laufe ich und so habe ich Ruhe und ich denke, oh, was machen die jetzt schon wieder? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Oder die Männer brummeln vielleicht, ich bin eine Frau, ich bin das, ja, und die Männer, ja, Rummel und gehen in die Garage oder so. Ja, aber das ist auch nur, also geh ins Wort Gottes. Darf ich ruhig mal lachen heute Morgen. Ich meine es nicht so ernst, du weißt ja schon. Also, das mit der Garage, ich meine schon ernst, aber das mit der Garage. Ja. Und Eva, und lauf mit dem Wort. Und hab keine Angst davor, wenn auch ein Wort mal irgendwie jetzt gerade nicht so im Zusammenhang ist. Aber wenn es Gott persönlich zuredet, dann ergreif's. Es ist für jede Situation in deinem Leben ein Wort da. Und wenn es vom Heiligen Geist ist, dann ist es auch ein richtiges Wort. Ja? Also, im Wort steht, was Gott schon alles verheißen hat und was er schon alles getan hat. Und darin können wir ruhen. Und wir brauchen ihn nicht jeden Tag neu bitten. Wir können einfach darin ruhen, dass er für uns ist. Und wenn du mit dem ein Problem ist, dann schaff an deinem Gottesbild. Nicht nur in deiner Situation, sondern schaff an deinem gesamten Gottesbild. Weil wenn du immer wieder ins Zweifeln gerätst und denkst, oh Gott, ist er doch nicht für mich. Oh Gott, will das vielleicht doch nicht. Er will die guten Dinge. Er will nicht, dass du irgendwo fällst und irgendwie am Boden rumkriechst innerlich oder in die Grube fällst. Das will er nicht. Und wenn du alleine nicht rauskommst, dann hol dir jemanden oder sag's ihm wir, sodass in der Wir-Gruppe, dass die anderen auch mit für dich einstehen können und sich eben unterhaken können im Glauben. Weil miteinander ist man immer stärker. Das ist auch keine Schwäche, im Gegenteil. Ich finde, es ist eine Stärke, wenn man sagt, hey, ich pack's jetzt nicht, ich brauche jemanden, der für mich mitglaubt. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000, ja? Und dass wir das in Anspruch nehmen, deswegen will auch Gott, dass wir in einer Gemeinde sind, dass wir mit da drin involviert sind, dass man sich kennt, weil man sich dann fragt, wie es eingeht, wie man es auch in der Familie tut. Das ist der Schutz von der Gemeinde, dass du nicht draußen wie freiwillig rumläufst und der Feind muss nur auf dich abzielen und kann dich abschießen und niemand betet für dich und niemand ist für dich da, weil es man gar nicht weiß. Oder? Heute ist auch noch Abendmahl, gell? Nee, nächstes Mal. Nee, warte. Nee, wo bin ich denn? Wir haben ja Ende im Monat. Oh ja. Ah, sorry, alles gut. Wie komme ich denn da drauf? Also, dann lass uns jetzt einfach noch. Vielleicht kann jemand ans Klavier gehen. Und einfach noch ein bisschen reflektieren, wo wir stehen. Dankeschön. Vielleicht magst du deine Augen schließen und drüber nachdenken, wo es gerade bei dir vielleicht holpert und poltert, wo du vielleicht gerade in diesem Kampf bist, dass du eben ständig wieder aus dieser Ruhe rauskommst, weil die Sorgen irgendwie zu groß sind oder du hast Schmerzen, wo dich immer ablenken oder so. Bitte ich jetzt einfach, dass du ehrlich bist vor dir selber. Und vielleicht magst du einfach eine Entscheidung treffen heute Morgen und grundsätzlich Gott danken, dass er wirklich ein perfektes Werk schon getan hat. Dass du dieses Bewusstsein, dass du Gott nicht überzeugen musst, dich zu lieben oder dich zu versorgen, sondern dass er das als erstes will. Er hat dich geliebt, da warst du noch gar nicht da. Er hat seinen Sohn gesandt auf die Erde, da warst du noch gar nicht da. Er liebt dich vollkommen und so wie er ein vollkommenes Werk gemacht hat, so liebt er dich vollkommen. Und Minderwertigkeit und Ablehnung, das ist nicht von Gott. Er sagt nicht, ah ja, dem gebe ich es und dem anderen gebe ich es nicht. So ist Gott nicht. So sind vielleicht die Menschen, aber Gott ist nicht so. Wir haben heute Morgen beim Gebet war ein Eindruck da, dass Gott auch befreien möchte, dass irgendwas in deinem Leben ist, wo irgendwo ganz zentral sitzt und blockiert. Es könnte sein, dass du zum Beispiel nicht frei sprechen kannst. Es kann sein, dass es was ist, was im Hals sitzt, wo du immer wieder wie gelähmt bist, wenn jemand mit zu großer Autorität oder kommt oder dich manipulieren will und da bist du wie gelähmt und dann bringst du keinen Ton mehr raus. möchte dich ermutigen heute Morgen, weil Gott will dich nicht nur heilen, er will dich auch befreien. Er will, dass diese Blockade weggeht. Und wenn du bereit bist und es erlaubst, dann muss es auch gehen. Das hat nämlich kein Anrecht an dir, weil du ein Gotteskind bist. Wenn es dich ganz persönlich betrifft und du sagst, da brauche ich aber Hilfe, dann melde dich einfach nach dem Gottesdienst oder bei deinem Leiter, wo auch immer. Einfach, aber ich möchte heute Morgen sagen, trag es nicht länger mit dir rum. Das ist nicht von Gott. Gott will, dass du Selbstbewusstsein hast, dass du frei reden kannst, dass du frei deine Meinung sagen kannst und nicht von anderen erdrückt wirst und dann wie Schachmatt bist. Das will Gott nicht. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, das ist ja schön, aber ich habe immer wieder mit diesen Zweifeln zu tun, ich habe immer wieder mit diesen Ängsten zu tun, dann ermutige dich heute Morgen. Du kannst es abschneiden von deiner Seele. Du kannst sagen, ich schneide diese Unsicherheit ab, ich schneide diese Sorgen von mir ab und die sind gebunden im Namen Jesu und ich löse das weg von meiner Seele und ich binde die Ruhe an meine Seele. So kannst du eifrig in seine Ruhe eingehen. Ich binde diese Ruhe an meine Seele, ich binde diesen Frieden an meine Seele. Und das kannst du jetzt tun, aber ich sage dir auch, manchmal reicht halt einmal nicht. Und dann machst du es daheim wieder und dann machst du es wieder so lang, bis du Sieg hast. Geht nicht auf halber Strecke, sagt Gott heute Morgen zu dir. Du bist schon ein Stück gegangen und geht nicht auf. Du weißt nicht, was um die Ecke rum ist, was ich Gutes dir tun will. Herr, ich bete heute Morgen für die Versammlung. Ich danke dir wirklich, dass du so ein großer Gott bist. Es ist unglaublich, wie groß du bist und wie perfekt deine Schöpfung ist und was du perfekt alles für uns getan hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass für alles gesorgt ist, für unser ganzes Leben, dass du nie in Verzweiflung gerätst im Himmel, weil du nicht weißt, wie du uns helfen sollst, Herr, sondern du hast alles schon bereitet, auch bevor unsere Not ist, hast du schon die Lösung. Und ich bete jetzt, Herr, dass wir in diese Glaubensruhe eingehen können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du uns auch zeigst, wo wir die Weichen stellen müssen, dass du uns warnst, wenn Dinge reinkommen, die nicht von dir sind, dass wir es unterscheiden können. Ich bitte dich, dass wir wach werden im Geist und uns einfach nicht Sachen gefallen lassen, wo vom Feind sind und dann dir das Ganze in die Schuhe schieben, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass Wachstum, inneres Wachstum entsteht, dass Freiheit entsteht, dass wir auch mehr Sieg haben und schneller Sieg haben in unseren Situationen, weil wir uns auf dein Wort berufen mit dieser Gewissheit, dass wir deine Kinder sind und du für uns bist und niemand gegen uns sein darf. Ich danke dir, Herr. Das ist dein Wort heute Morgen. Das ist die frohe Botschaft vom Evangelium, Herr. Dass du für uns bist und dass du das Gute für uns willst und schon längst getan hast. Hilf uns, Herr, dass wir es uns holen können. Zeig uns, wie es geht, Herr. Wie wir den Hahn aufdrehen können. Wie wir diesen Anschluss finden, Herr. Jeden Einzelnen, Herr. Gib du Worte von der Offenbarung über unsere Situation und auch wie du uns helfen willst. Gib jedem Einzelnen diese Worte von der Verheißung, mit denen wir dann laufen können und dann, damit unsere Seele ruhig wird. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. In Jesu Namen. Amen.